Das war der damals provozierende Kernsatz des ersten Soloalbums von John Lennon nach der Beatles-Trennung. Und das ist genau 50 Jahre her. I Believe in Beatles hatte David Bowie im Jahre 2002 in seinem Album Heathen gesungen. Doch der Beatles-Gründer und Bandleader John Lennon hatte seinen Glauben an die Beatles vor 50 Jahren verloren. Hallo und willkommen im Kramladen, vorne mit Volker Rebell und mit einer Feierstunde zum 50-jährigen Jubiläum des Albums John Lennon Plastic Ono Band, eines der außergewöhnlichsten und einflussreichsten Alben des Jahres 1970 und eines der wichtigsten Alben im Werkkatalog von John Lennon. Das Album erschien am 11. Dezember 1970 in Großbritannien und am 14. Dezember in den USA, wo man die Musik als Experimentalrock einstufte. Obwohl schlicht gehalten, fast minimalistisch in der Struktur und Instrumentierung, strotzen manche Songs des Albums vor Wagemut und Aufbruchstimmung. Ungeschminkt und schonungslos wie nie zuvor sang John Lennon über seine Seelenqualen und schrie seinen Schmerz im Sinne der Urschreitherapie des umstrittenen kalifornischen Psychiaters Arthur Janov aus sich heraus. Statt artifizieller und aufwendiger Musikarrangements, wie zuvor bei den Beatles, reduzierte Lennon seine neuen Songs auf das Wesentliche und Grundsätzliche, eingespielt mit roher, unmittelbarer Energie und musikalisch nur unterstützt von Klaus Fuhrmann am Bass und Ringo am Schlagzeug. Nur beim Schlüsselsong des Albums God kam noch Billy Preston am Flügel verstärkend hinzu. John Lennon wagte als Sänger und Texter das Spiel mit extremen Ausdrucksformen, wie es sich kaum jemand sonst damals wie heute getraut hätte. Die Songs präsentieren ihre Botschaft in einer damals unbekannten Radikalität, bekenntnishaft und selbstreflektierend, mitunter gar schmerzhaft, selbstentblößend. Mit seinem rudimentären Gitarrenspiel kreierte John Lennons Sounds, die erst 20 Jahre später von Gitarristen der Grunge-Szene aufgegriffen wurden, und er begab sich mit den Albumsongs auf eine ebenso mutige wie anstrengende Selbstentdeckungsreise mit einer konsequenten Haltung, wie sie in der Rockszene einmalig war und ist. Zuvor, im Februar 1970, also noch 2 Monate vor der von Paul McCartney verkündeten offiziellen Trennung der Beatles, war als Vorbote zum Album Johns Single Instant Karma erschienen mit der Botschaft: Wir alle strahlen hell bis in die Ferne, wie der Mond, wie die Sonne, wie die Sterne. Instant Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. Get yourself together, darling. Join the human race. Warum sind wir auf der Welt? Fragt der Songtext. Doch sicher nicht, um mit Schmerzen und in Angst zu leben. In der höchst aktuellen Aussage des Textes stecke die Botschaft, dass wir alle Verantwortung für das Schicksal der Welt übernehmen müssten. Und zwar jetzt, schrieb ein Kritiker. Und weiter, Zitat, daneben verläuft das Hauptthema des Songs, dass jeder von uns ein Star ist, ob nun berühmt oder nicht. Die wirklichen Sterne stehen oben am Himmel, Aber das Vermögen, spirituell zu leuchten, ist eine allgemeinmenschliche und keine elitäre Eigenschaft. We all shine on. Zitat Ende. Solche positive, weltumarmende Botschaften enthält das nur wenige Monate später entstandene Album John Lennon Plastic Odo Band kaum noch. Es ist Lennons Album der Schmerzen und der Hoffnung auf Erlösung. Parallel zu diesem, Johns erstem Soloalbum nach der Beatles-Trennung, entstand auch mit der gleichen Besetzung das erste Yoko Ono Soloalbum mit der Überschrift Yoko Ono Plastic Odo Band in der optischen Aufmachung fast identisch mit Johns Soloalbum und ebenfalls veröffentlicht am 11. Dezember 1970. Yokos Soloalbum blieb aber kaum beachtet, ganz anders das ihres Ehemannes. Gleich der erste Song des Lennon-Albums sorgte für Furore. Nur alleine dieser Song, Mother, sorgte dafür, dass der gesamte Songzyklus als das sogenannte Urschrei-Album in die Geschichte von John Lennon einging. Im März 1970 hatte John, gemeinsam mit Yoko, eine Primärtherapie bei dem umstrittenen kalifornischen Psychologen Arthur Janoff begonnen. Im nochmaligen Durchleben seiner früh erlittenen Traumata und dem Herausschreien seiner Seelenqual erhoffte sich John Lennon eine Befreiung von seinen psychischen Schmerzen und seiner inneren Zerrissenheit. Diese Therapieerfahrung führte unter anderem zu seinem Song »Mother«, indem er wie ein verzweifeltes Kind nach Vater und Mutter schrie. Mutter, ich wollte dich, doch du wolltest mich nicht. Vater, ich brauchte dich, doch du brauchtest nicht mich. So heißt es im Text. John spürte instinktiv, dass sein in ihm tief verborgenes Unglück damit zu tun hatte, dass er sich von seinen Eltern abgelehnt oder zurückgewiesen fühlte. Also musste er sich von diesen Gefühlen und diesem unheilvollen Erbe verabschieden. Also sang er an seine Eltern gewandt, darum muss ich dir jetzt sagen, lebe wohl. Doch am Ende des Abschiedssongs kippt die Verzweiflung um und die Verlassenheitsgefühle brechen durch. Mama, geh nicht weg, Papa, komm nach Haus. Mit markerschütternden Schreien versuchte Lennon sein Trauma, von Vater und Mutter verlassen worden zu sein, endgültig loszuwerden. In dieser innerlich aufgewühlten Phase musste er auch mit seinem langjährigen Familienersatz, der verschworenen Brüdergemeinschaft Beatles, brechen. Aber dazu später noch mehr. Dass er seinen Song Mother nicht nur als Ausdruck seines persönlichen Desasters verstanden wissen wollte, sondern auch eine universellere Botschaft damit verbinden wollte, das machte er 1972 deutlich, als er den Song mit der Plastic Ono Band im Madison Square Garden live aufführte. Seine Bühnenansage lautete: Alle denken, es ginge nur um meine Eltern. Tatsächlich aber geht es um 99% aller Eltern.
Didn't want me.
Neunmal hintereinander schreit John die verzweifelte Bitte des verlassenen Kindes aus sich heraus. Mama, geh nicht fort. Papa, komm nach Hause. Dazu schrieb der Lennon-Biograf Nicola Bardola, Zitat, wenige andere Rocksänger sind dieser Stimmgewalt, hier verbunden mit echter Verzweiflung und echtem Zorn, in diesen zwei Sätzen auch nur annähernd so nahe gekommen. Niemand vor Lennon und niemand nach ihm hat jemals in einem Lied so direkt sein eigenes Schicksal auf so erschütternde Weise in die Welt hinausgeschrien. Zitat Ende. Die Dramatik des Urschreissongs Mother wurde noch dadurch verstärkt, dass zu Beginn das unheilverkündende Läuten einer Begräbnisglocke zu hören war. 10 Jahre später erscheint ein neuer Lennon-Song, der ebenfalls mit dem Klang einer Glocke beginnt, nun aber ins Positive gewendet. John Lennons Comeback-Song Just Like Starting Over von 1980 beginnt mit dem sanften Klang eines dreimal hintereinander angeschlagenen tibetischen Wunschglöckchens. Es war ein bewusster Bezug auf die düstere Totenglocke zu Beginn des Songs Mother, gedacht als Kontrast und als glückverheißender Alternativklang. Wie man weiß, war die Glückverheißung nur von kurzer Dauer.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
Mit dem positiv gestimmten Song Just Like Starting Over beginnt das Comeback-Album nach 5 Jahren Rückzug aus dem Pop-Business Double Fantasy als Gemeinschaftsalbum von John Lennon und Yoko Ono veröffentlicht vor 40 Jahren, genau am 17. November 1980. Nur 3 Wochen nach dem Erscheinen des Albums wurde John Lennon in New York erschossen. Die Meldung von der Ermordung John Lennons hatte mich, wie alle Beatles-Lennon-Fans weltweit, zutiefst getroffen. Am Morgen des 9. Dezember, als die Nachricht publik wurde, blieb mir nicht viel Zeit zum Trauern, weil die HR3-Redaktion mich beauftragte, eine ausführliche Sondersendung für den Abend des 9. Dezember auszuarbeiten, was ich natürlich gerne tat. Die Sendung war für mich so etwas wie Trauerarbeit und Beschäftigungstherapie gleichermaßen, um mit dem Schock klarzukommen, dass ausgerechnet John Lennon diesem absurden Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Ausgerechnet er, der immer für Gewaltlosigkeit eingetreten war und sich wie nur wenige andere Rockmusiker für den Frieden intensivst eingesetzt hatte. Der Schlusstitel meiner Sendung, das weiß ich noch genau, war natürlich Imagine mit den Songzeilen. Stell dir vor, alle Menschen würden in Frieden leben. Du wirst sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Meine Schlussmoderation lautete: Der Träumer ist getötet worden, aber sein Traum lebt weiter. Und ich weiß auch noch, dass ich tags drauf in meiner zweiten Sendung zum Tod von John Lennon mit dem Song My Mommy's Dead aus dem Album John Lennon Plastic Ono Band begann. In meiner Anmoderation übersetzte ich den Songtext. Meine Mami ist tot, ich krieg es nicht in meinen Kopf, ich kann es nicht erklären. So viel Schmerz. Ich habe es niemals zeigen können. Und weiter ging es dann in meiner Moderation. My Mommy's Dead, dies sang John Lennon 1970 in seinem Urschrei-Album John Lennon Plastic Ono Band. Heute muss man den Text umschreiben. Ich krieg es nicht in meinen Kopf. Ich kann es nicht erklären. So viel Schmerz. John Lennon ist tot.
My mom is dead. I can't.
Es ist so viele Jahre her. Meine Mami ist tot. Ich kann es nicht erklären. So viel Schmerz. Ich konnte es nie zeigen. Meine Mami ist tot. Das sang der damals 30-jährige Lennon als Nachhall auf die psychische Katastrophe, die er 12 Jahre zuvor erlitten hatte und bislang nicht verarbeiten konnte, den Unfalltod seiner Mutter Julia. Dieses ergreifende Trauerlied, das musikalisch an den Kinderreim Three Blind Mice erinnert, vermittelt das Bild eines verstörten Kindes, dem etwas Schreckliches widerfahren ist, ein furchtbares Ereignis, von dem es völlig überfordert ist, weil es das, was passiert ist, weder begreifen noch ertragen kann und nicht wahrhaben will. Das nur 45 Sekunden kurze, bewusst in einem zerbrechlich klingenden Lo-Fi-Sound aufgenommene Lied ist die anrührendste und schmerzlichste Seelenöffnung, die John Lennon je veröffentlicht hat. My Mommy's Dead. Er platzierte das Stück ans Ende seines Urschrei-Albums. Der 4. Song dieses Albums, das vor 50 Jahren erschien und im Mittelpunkt dieser Kramladen-Ausgabe steht, ist ein weiterer Signatursong für John Lennon. Einer der Gründe, warum es mit der Flower Power Revolution nichts werden konnte, nannte er in diesem seinem gesellschaftskritischen Song Working Class Hero. Seine Analyse lautete: Im autoritären, kapitalistischen System wirst du klein gehalten, unterdrückt, manipuliert und wird dumm verkauft. Und böse urteilte er nicht nur über die da oben, sondern auch über die braven, blinden Kleinbürger. Und ihr denkt, ihr werdet so clever, klassenlos und frei, aber tatsächlich seid ihr noch immer dumme Hinterwäldler, so wie ich das sehe. Gnadenlos watscht er sie ab, die kleinen, gerne Großleutchen. Aber er verteilt auch Lob. Es bedeutet schon etwas, ein Held der Arbeiterklasse zu sein. Wenn du ein Held sein möchtest, dann folge mir einfach. So lautet die überraschende Wende am Songende. Sicher nicht ohne Ironie gemeint. Narzissmus darf man John Lennon hier nicht unterstellen, dann eher schon Sarkasmus. Auch dieser Song steht im Zusammenhang mit der Urschreitherapie. Die Primärtherapie brachte ihn darauf, nach Zeichen der Unterdrückung seiner Talente durch die Lehrer seiner Schulzeit zu suchen, schrieb ein Lennon-Buchautor. Und weiter, Zitat: Wir werden alle klein gemacht, behauptet John. Die Klugen werden gehasst und die Dummen verachtet. Zitat Ende. Im Stil der frühen Protestsongs von Bob Dylan und Co. sang John Lennon alleine zur Akustikgitarre seine Folkballade Working Class Hero, über die er Ende 1970 im berühmten Rolling Stone Interview sagte: Der Song ist für Leute wie mich aus der Arbeiterklasse, sei es obere oder untere, die in die Mittelschicht eingegliedert werden sollen oder in den Fabriken landen. Es ist mein Versuch, darüber etwas zu sagen, und ich hoffe, der Song ist eine Warnung für die Menschen.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Politische Themen tauchen immer wieder in John Lennons Texten auf. Working Class Hero ist da nur ein Beispiel. Das erste von seinen zentralen Textthemen ist natürlich die Liebe. Schließlich war er es, der die berühmte Zeile geprägt hat: All you need is love. Eines seiner oft zitierten Aphorismen zum Thema Liebe lautet: Entscheidend ist nicht, wen du liebst, wo du liebst, warum, wann und wie du liebst. Entscheidend ist, dass du liebst. In seinem ersten Soloalbum von 1970, um das es ja hier geht, findet sich der Song Love, ein wunderschönes, leises Lied über die Universalität der Liebe. Der Text ist prägnant wie ein Haiku und der Grundtenor ist der Wunsch, geliebt zu werden, vielleicht das wichtigste Menschenrecht überhaupt und eines der wichtigsten Themen im Werk von John Lennon. Liebe ist real, das Reale ist Liebe. Liebe ist fühlen, Liebe zu fühlen. Liebe ist der Wunsch, geliebt zu werden. Liebe ist berühren, berühren ist Liebe. Liebe ist der Versuch, eins zu werden. Liebe ist die Sehnsucht nach Liebe. Liebe ist wie du und ich. Liebe ist zu wissen, dass es uns gibt. Liebe ist frei, frei ist Liebe. Liebe ist Leben, Leben ist Liebe. Liebe ist das Bedürfnis nach Liebe.
Love is real. Real is love.
Liebe ist Leben, Leben ist Liebe. In einem Zeitungsinterview sagte John Lennon: Alles, was wir brauchen, ist Liebe. Er würde noch immer daran glauben. Es sei zwar verdammt schwer, das zu leben, doch er sei zutiefst davon überzeugt. Er trage diese Botschaft wie eine Fackel, wie das olympische Feuer. Titel Nummer 8 des Albums John Lennon Plastic Ono Band, Well, 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 ist ein weiterer Song mit Symbolkraft und provokativem Potenzial zur damaligen Zeit. Denn John Lennon schreit sich erneut die Seele aus dem Leib. Wie er in der Mitte des Songs das Wort Well ständig wiederholend, bis an die Schmerzgrenze gehend und darüber noch hinaus entfesselt schreit, das geht an den Nerv. Das klingt nach totaler Verzweiflung und nach dem Ausrasten eines Besessenen. Ist das Teufelsaustreibung, Seelenreinigung oder erneut Urschreitherapie? Das hat jedenfalls nichts mehr mit seinem lustvollen Gekreische wie noch in Twist and Shout zu tun, wobei man auch damals schon Gefühle zwischen Schmerz und Verzweiflung andeutungsweise heraushören konnte, wenn man wollte. Ganz ähnlich, aber doch wesentlich massiver, intensiver in Revolution, wo er am Ende das Wort All Right mehrmals herausschrie. Oder das schreiend langgezogene Yeah aus I Want You, She's So Heavy. Nein, diese Sirenenschreie mit überschnappender Stimme, ausgerechnet auf dem positiven Wort Well, das sind existenzielle Urlaute, fast so, als wollte sich ein durchdrehender Borderliner mit aller Wut und Verzweiflung gegen die Zwangsjacke wehren, in die man ihn eingesperrt hat, und so, als könne er sich mit Wahnsinnsschreien aus dem Eingesperrtsein befreien. Well! Schreie, die an die Substanz gehen, wobei gar nicht so klar wird, worin die Schreie ihren Ursprung haben, was der Auslöser dafür ist. Im Song Mother erschließt sich das für den Zuhörer sofort, wenn der verlassene Sohn verzweifelt schreit, Mutter, geh nicht fort, Vater, komm nach Hause. Doch hier im Song Well, Well, Well folgen die sich allmählich steigernden Schreilaute auf eine Textstrophe mit diesem Inhalt. Ich ging mit meiner Liebsten zu einem großen Feld, damit wir in den englischen Himmel schauen konnten. Wir beide waren nervös und fühlten uns schuldig und keiner von uns wusste warum. Das ist der Text und danach beginnt Lennon immer drastischer zu schreien. Was also hat das mit dieser Schreiorgie auf sich? Warum benutzt Lennon das Wort well, also gut, für seine Schreie? Tut es gut, innere aufgestaute Energien, Überdruckgefühle herauszuschreien, um sie loszuwerden? Für Aufhorchen, wenn auch nicht in einem ähnlich dramatischen Sinne, sorgte auch der spezielle Gitarrenton von John Lennon bei diesem Titel. Der Tontechniker Richard Lush, der schon beim Beatles-Album Abbey Road assistierte, er schrieb in seinen Erinnerungen aus dem Jahre 2008 über den Gitarrensound bei den Aufnahmen des Songs Well, Well, Well. Zitat: Das ist Nirvana, das ist, was junge Gitarristen heute suchen, wie die Arctic Monkeys und andere. Das ist typischer Kurt Cobain-Sound. Auch Radiohead könnten so etwas Schräges machen. Das ist keine reine Verzerrung, es trägt eine Musikalität in sich. Zitat Ende. John Lennon spielte Playback noch eine zweite Gitarre, die erst im neuen Remix des Jahres 2000 wirklich hörbar war und in der Originalabmischung der LP noch fast untergegangen war. Klaus Fuhrmann spielt stoisch einen tonal reduzierten Bass, meist mit wuchtig donnernden Vierteln auf die Eins. Ganz ähnlich beschränkt sich auch Ringos Schlagzeugspiel aufs Wesentliche, wobei er seine Schläge für seine Verhältnisse ungemein hart und trocken setzt. Minimalismus ist grundsätzlich angesagt. Dies gilt auch für die Komposition. Die Harmonik kommt mit zwei Akkorden aus, A-Dur und Fis-Moll. Mehr braucht's nicht für diesen rudimentären Bluesrock, den Johns Prä-Grunge-Gitarre mit einem klassischen Bluesrock-Riff beginnt. Dass John diesen Song mit Gelächter abbricht, das relativiert die Dramatik seiner quälenden Schreie, die in der Mitte der Aufnahme den emotional strapaziösen Höhepunkt des Songs markieren. War es ihm nun ernst mit seiner verzweifelten Schreiorgie oder war das nur ein expressives Show-Element? Nein, das sicher nicht. Warum sollte er nicht lachen können, auch wenn er nur zwei Minuten zuvor herzzerreißende Schreie von sich gab? Aber Widersprüche waren natürlich ein Teil seiner Persönlichkeit. Im leisen, balladesken Song Look at Me, der unmittelbar auf den Bluesrock-Kracher Well, Well, Well folgt, stellte er die Frage, wer bin ich, wer soll ich sein? Das ist die meistgestellte Frage im Pop-Feuilleton seit seinem Tod überhaupt. Wer war John Lennon? Was für ein Mensch war er?
Was weiß man gesichert über seine Persönlichkeit und seine Psyche? War er vor allem der Botschafter von Love and Peace, der friedliebende Rebell, der treu sorgende Vater und Hausmann oder der sturzbetrunkene, ungezügelte Provokateur? War er der größte Egomane in der Geschichte der Popmusik? Wie der Spiegel schrieb, war er ein unberechenbarer Zyniker, ein schwärmerischer Sinnsucher? War er, wie es in einer offiziellen DDR-Zeitschrift hieß, ein instinktiver Poet des Proletariats? War er ein expressiver Narziss oder politmissionarischer Einzelkämpfer, Happening-Aktionist oder utopischer Träumer? War er radikaler Avantgardist, archaischer Rock'n'Roller oder bekennender Liebesliedromantiker? War er das alles gleichzeitig oder nacheinander? Oder war er nichts davon und eigentlich ganz anders? Wer ist John Lennon? Wie soll er sein? Wie hätten wir ihn gerne? In diesem kleinen Gitarrenlied »Look at me« beschäftigte er sich selbst mit der Frage, wer er wirklich ist. Seine Antwort war typisch für ihn. Im Text heißt es: »Schau mich an. Wer soll ich sein? Hier bin ich. Schau mich an, meine Liebste. Wer bin ich? Keiner außer mir weiß es. Wer bin ich? Niemand anderes kann es sehen. Nur du und ich.«
Okay, yes, thank you.
Please look at me, my love. Here I am. Oh, my love. Who am I? Nobody knows but me. Nobody knows but me. Just you and me. Who are we? Oh, my love. Oh, my love. Oh, my love.
Wer war John Lennon? Keiner weiß es außer ihm selbst. Der Song »Look at me« entstand in den Grundzügen bereits 1968 während der White Album Sessions. Doch die Fertigstellung gelang ihm erst in der intensiven Auseinandersetzung mit seiner neuen Liebe Yoko Ono. Erst dann konnte er zu seinem Wesenskern vordringen, zu dem, wer und was er ist. Er war mal der Oberbeatle, wollte das ab 1970 aber nicht mehr sein. Seine Selbstfindung trat erst nach den Beatles in die entscheidende Phase. »But now I'm John«, das war die Schlüsselzeile in diesem langen Prozess und war eine der entscheidenden Zeilen in seinem Song »God«, dem vielleicht wichtigsten Song des Albums »Plastic Ono Band«. Gleich mit der ersten Songzeile wird klar, in diesem Song geht es um etwas Großes, Endgültiges. Die Zeile lautet »God is a concept by which we measure our pain«. Dieser Satz ist ihm so wichtig, dass er ihn nochmals wiederholt. I'll say it again. Gott ist ein menschengemachtes Konzept. Eine Abstraktion, eine Vorstellung, an der wir unseren Schmerz messen. Diesen Satz muss man erstmal verdauen. Und dann zählt er auf, an wen und was er alles nicht mehr glaubt. An Magie ebenso wenig wie an die Bibel. Nicht an Tarot, nicht an Hitler, nicht an Kennedy, nicht an Könige, nicht an Buddha, nicht an ein Mantra. Er glaubt weder an Jesus noch an Elvis, auch nicht an Zimmermann, was der bürgerliche Name von Bob Dylan ist. Und dann singt er als Höhepunkt, unmittelbar bevor die Musik dramatisch abbricht, »Ich glaube nicht an die Beatles«. Das war für die Beatles-Fans ein Schock damals. Im April waren sie mit dem Ende der Beatles konfrontiert worden, als Paul McCartney sein Ausscheiden aus der Band bekannt gab und sein erstes Soloalbum veröffentlichte. Nun verkündete der frühere Bandgründer und Bandleader, dass er seinen Glauben an die Beatles verloren habe, was die Hoffnung aller Fans auf eine Wiedervereinigung zerstörte. Der einstige Oberbeatle sprach der eigenen ruhmreichen Geschichte die Berechtigung ab, an sie noch glauben zu können. Glaubt er denn noch an irgendetwas? Natürlich, denn genau darum geht es ja in diesem Song und grundsätzlich in seinem neuen Leben. Ich glaube nur an mich, an Yoko und mich. Das ist die Wirklichkeit. Der Traum ist vorbei. Mit einer gewissen Gelassenheit und Distanziertheit beerdigte er den Mythos Beatles. Im berühmten Interview mit Jan Wenner vom Rolling Stone Magazin sagte John Lennon im Dezember 1970, ich glaube nicht mehr an Mythen. Und die Beatles waren eben auch zu einem Mythos geworden. Ich glaube nicht mehr daran. Der Traum ist ausgeträumt. Und ich meine nicht nur die Beatles, ich meine dieses ganze Generationsding. Bei der Aufnahme des Songs wird der klavierspielende John von Billy Preston am Flügel begleitet, neben Klaus Fuhrmann am Bass und Ringo am Schlagzeug. Der Song gliedert sich in drei Teile. Nach dem eröffnenden Teil mit der Eingangsthese God is a concept etc. harmonisch in der erweiterten Kadenz stehend G, E-Moll, C, D folgt die harmonisch modifizierte Bekenntnislitanei, an wen er alles nicht mehr glaubt, grundiert von rhythmisch kraftvollen Akzenten, die mit ihrem musikalisch entschlossenen Gestus scheinbar bestätigen sollen, dass es ihm wirklich ernst ist. Dann, nach dem dramaturgisch effektvollen Break unmittelbar nach der schwerwiegendsten Zeile »I don't believe in Beatles«, kehrt die ruhige Kadenzharmonik wieder zurück mit weiteren Songzeilen, in denen er sich von den Beatles abwendet. Er sei der Traumweber und das Walross gewesen, doch jetzt sei er nur noch John. All das singt John mit großartiger Stimmgebung, mal im balladesken Tonfall, mal mit Soul-Untertönen, mal mit kämpferischem Duktus, kurz auch mal mit leiser Sprechstimme und schließlich am Ende mit Kopfstimme, die ebenso empfindsam wie melancholisch klingt. God ist einer der ganz großen, herausragenden Songs im Werk von John Lennon, brisant nicht nur wegen des Bekenntnisses, dass er kein Beatle mehr sei, nur noch John, sondern auch wegen der Zeile »The dream is over«, was verstanden werden konnte als das Ende der 60er Jahre und deren Träume. Der Traum ist vorbei. Damit geht der Kramladen vorne mit Volker Rebell zum 50-jährigen Jubiläum des Albums John Lennon Plastic Ono Band zu Ende. God is a concept by which we measure our pain.
Welcome.